wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue, aber das tue ich nicht. Mit 6 aus der Familie entwurzelt in so ein Blindeninternat und ich wollte endlich mal leben. Wenn sie keine Perspektive haben für eine freiberufliche Tätigkeit, sagt sie, dann weiß ich es auch nicht mehr. Sie bringen alles mit. Ich habe da angerufen beim Bildungszentrum der IHK und die haben gesagt, Blinde? Vielleicht ist es eine Flucht, vielleicht ist es eine Rettung. Aber für mich hatte ich das Gefühl, es geht um Leib und Leben. Menschen mit Behinderung sind in der Gründer- und selbstständigen Szene noch Aliens. Weil alle anderen zu feige sind, einmal wertschätzend sagen, weißt du was? Zu einer Hochzeit geht man nicht in der Jeans und im Sweatshirt. Das tut man schlicht nicht.
Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Es ist heute noch relativ früh am Morgen, 8 Uhr. Ich starte mit einem sehr interessanten Gast, stelle ich euch gleich vor. Aber ein paar Anmerkungen von meiner Seite vorab. Mein Antritt ist, ich spreche mit Menschen, die mich interessieren, die mich inspirieren, wo ich Tipps bekomme. Sprich mal mit der oder mit dem Menschen, die sich bei uns selber, ich sag mal, in Anführungsstrichen einladen, die sagen, ich habe eine spannende Geschichte. Und mir und uns geht es in dem Podcast darum, hinter die Fassaden von Selbstständigen zu gucken. Und zwar nicht aus der Perspektive der Expertise. Natürlich sprechen wir über Berufe und wer macht was. Aber dafür haben wir unsere Experten und Expertin-Talks, sondern mir geht es darum, ich möchte den Menschen kennenlernen mit all seinen Höhen und Tiefen, Zweifeln, Hoffnungen, Freuden und so weiter und so fort. Weil wir sind alle ein bisschen Voyeure und wollen natürlich über andere Menschen was wissen. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich heute wieder einen sehr speziellen Gast für euch habe, bei mir zu Besuch, online, im Video und im Ton. Ist Nina Schweppe. Nina, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich will gar nicht zu Nina so viel sagen, weil das kann sie selber erzählen. Wir werden uns da durchhangeln durch das Thema. Nina lebt mit einer körperlichen Einschränkung. Ich habe heute auch gelernt, naiv wie ich war, Nina kann so gut wie nicht sehen. Hell und dunkel kannst du sehen. Das habe ich verstanden, ja?
Genau.
Mhm. Gut. Das heißt also, wir sehen uns, also ich sehe sie, aber sie sieht wahrscheinlich, wenn von mir nur einen Schatten. Und mir geht es heute darum, euch jemanden vorzustellen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der trotz dieser körperlichen Einschränkungen, trotz aller Hürden, den Weg in die Selbstständigkeit findet. Und das finde ich sehr spannend, weil es einmal interessant ist, wie läuft so ein anderer Weg bei den ganzen Problemen, die wir als Selbstständige in Deutschland ja haben oder Herausforderungen. Und wo nimmt man Mut und Energie und so weiter her? Wo bist du denn zu Hause? Also ich sitze in Berlin.
Ja, ich sitze am Rand der Lüneburger Heide. Ich habe mir das so ausgesucht. Ich habe in Hamburg gegründet. Ich bin dann rausgezogen in die Natur, in die Ruhe der Heide. Und das ist wunderbar, weil das gibt mir auch immer wieder die nötige Energie, um die Akkus auch wieder aufzuladen.
Ich würde gerne zweigleisig mit dir fahren. Also normalerweise lasse ich mir immer dann von meinen Gästen mal erklären, was machst du beruflich, wer bist du, wie ist dein Werdegang gewesen? Ich würde gerne das zweigleisig machen. Und zwar würde mich einmal interessieren, dass du mir mal erzählst, Nina, wie ist dein beruflicher Werdegang gewesen? Also Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, was auch immer. Und wenn du so offen bist, wie ist das mit deiner Einschränkung, mit deiner Behinderung? Warst du schon immer körperlich eingeschränkt, dass du nicht sehen konntest? Wie ist das passiert? Vielleicht kannst du das beides irgendwie miteinander verbinden. Da würde ich dich gerne jetzt mal zu Wort kommen lassen.
Ja, also ich bin leider... Wir haben gerade bei Ostern, wo wir das aufnehmen, nicht wahr? Da sieht man immer die Küken beim Schlüpfen und leider ist dieses Küken 3 Monate zu früh geschlüpft. Naja, 2,5, ich will nicht übertreiben. Und das war Anfang der 70er Jahre noch ein Riesendrama und davon zurückgeblieben ist, Gott sei Dank, nur das, dass ich nicht sehen kann. Es hätte viel schlimmer kommen können. Viele haben auch kognitive Beeinträchtigungen und dann würden wir heute hier nicht sitzen. Inklusion, Teilhabe am Regelschulunterricht, das war natürlich, das fing damals gerade erst so an und heute muss ich sagen, meine Eltern haben sich dankenswerterweise dagegen entschieden, denn vieles von dem, was ich heute kann, kann ich nur deswegen, weil ich eine typische Blindenschulkarriere auch gemacht habe, da wurde mir das Rüstzeug mitgegeben, einmal schulisch, aber auch von diesen sogenannten lebenspraktischen, also von den Alltagsfertigkeiten her, wurde mir da das nötige Rüstzeug mitgegeben, um heute ein weitgehend eigenständiges Leben zu führen. Und ich bin dann nach der Schule ins Studium gegangen, Soziale Arbeit und Sozialpädagogik, mit Doppelabschluss, also mit Diplom- und Sozialarbeiterzertifikat. Und dann habe ich fast 30 Jahre in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung gearbeitet, in verschiedenen Kontexten. Und das, was unsere Geschichte jetzt gleich nachher prägen wird, ist, sind die fast 25 Jahre in einer Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte in Hamburg im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und das wird gleich für die Geschichte noch wirklich relevant.
Ja, du hast in der Blindenschule auch einen ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Schulabschluss gemacht.
Ja,
der genau. Dich dann noch befähigt hätte zu studieren.
Ja, ich habe eine Fachhochschulreife erworben, weil es einfach von meinen, also als Frühchen ist man einfach hinterher und man ist auch wirklich das Leben lang, fallen viele Dinge auch schwerer, das muss man ganz klar sagen. Das wird immer wegdiskutiert, aber es stimmt definitiv nicht, man holt es nie ganz auf und darum hat es auch fürs Gymnasium so nicht gereicht, von der Kraft her und auch vielleicht auch so ein bisschen von den kognitiven Fähigkeiten, aber Fachabitur ging. Genau, das habe ich dann erworben über Realschule, Höhere Handelsschule. Habe nie gedacht, dass das für mich beruflich nochmal wichtig werden würde, aber jetzt als Selbstständige bin ich natürlich Gott froh, da ich 3 Jahre Höhere Handelsschule gemacht habe, um hinter wirtschaftliche Zusammenhänge zu gucken. Genau, und dann bin ich eben mit der Fachhochschulreife ins Studium Sozialpädagogik und Soziale Arbeit gegangen.
Darf ich da mal einhaken, weil du sagst ja, du hast, ich sag mal, ganz klassisch studiert. Wie muss ich mir ein Studium vorstellen, wo man nicht gut sehen kann? Hast du besondere Hilfsmittel gehabt oder ist das bei dir alles über das Wort passiert? Also das, was du gehört hast.
Das muss man, also heute ist das ja alles relativ einfach mit Tablet und Smartphone und so. Also ich habe ja studiert, jetzt muss ich mal eben überlegen, wann bin ich denn ins Studium? 94 bin ich ins Studium gegangen und ich weiß, also Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf die sogenannte Studienhilfe. Das sind tatsächlich spezielle Hilfsmittel und das sind auch Assistenzleistungen. Allerdings, bei uns gab es das damals noch nicht. Bei uns gab es zu meiner Zeit lediglich eine Vorlesepauschale, wo man sich sehende Menschen für suchen konnte, die einmal was auf Tonband aufgelesen haben. Und eigentlich war das Usus, dass man mit einer Schreibmaschine schrieb. Das Problem war bei der Schreibmaschine, aber man konnte ja nie nachlesen, was man geschrieben hatte. Also das war eine Riesenackerei und ich weiß noch, dass ich Glück hatte mit meinem Sachbearbeiter damals, als ich den Antrag stellte auf Studienhilfe. Der sagte dann, also wissen Sie, ich habe ja auch seit einem halben Jahr einen Computer, der mit mir spricht und wo so ein Blindenschriftdisplay angeschlossen ist. Also ganz ehrlich, vor einem halben Jahr hätte ich Ihnen das fürs Studium noch nicht bewilligt. Aber jetzt habe ich ja gelernt, wie hilfreich das ist. Das heißt, ich war mit einer der ersten Studentinnen, die überhaupt einen Laptop fürs Studium bekam, den man mitnehmen konnte an die Fachhochschule oder um da eben auch Klausuren an der Fachhochschule vernünftig mitzuschreiben oder so. Aber es ging tatsächlich noch ganz viel über Kassette, weil Übertragung irgendwie digital ging ja noch gar nicht. Es gab ja kaum lesbare Dateiformate. Und man musste dann immer sich Bücher zum Beispiel, dafür kriegte man dann auch Assistenten, die kopierten dann ganze Bücher und die schickte man dann ein zu so bestimmten Serviceleistern, die das dann auf Tonträger gesprochen haben. Und ich erinnere mich, Einführung in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das waren 70 Tonkassetten, a 120 Minuten. Und das war ein Irrsinn. Bei einer Klausur aus diesem Wust an Tonträgern, da habe ich mir dann so Kartons gekauft, habe die hinten beklebt von Kassette 1 bis Kassette 10, Kapitel sowieso bis sowieso, auf Seite A, Seite sowieso bis sowieso. Und erstmal diese Indexe anzulegen und so, es war einfach irre. Das können sich die Studenten heute gar nicht. Heute halten die ihr Handy an die Wand, wo das Zeug angeschmissen wird. Dann machen die ein Foto und kriegen das über digitale Geräte angeboten. Also, aber das war, da sieht man, wie alt ich schon bin.
und weise. Aber du, das würde mich interessieren, was hat sich geändert? Da würde ich nachher nochmal drauf zu kommen.
Ja,
aber
jetzt da kann ich auch erzählen, wie ich jetzt mein Business hier schmeiße. Gerne. Und so. Das,
aber was hat dich angetrieben damals? Ich meine, du hast einen irren Aufwand ja in Kauf genommen mit vielen Einschränkungen und hast trotzdem gesagt, ich ziehe das irgendwie durch.
Ich fand die Handelsschule so kacke. In meinem Rechnungswesenunterricht ist in 3 Jahren nicht eine Bilanz aufgegangen. Und für mich war das so klar, ich will nicht ins Büro. Die beruflichen Möglichkeiten für Blinde waren ja damals sehr beschränkt. Man wurde Besenbinder oder Mattenknüpfer, Klavierstimmer oder Schreibkraft. Möglicherweise wurde man, wenn man Abitur hatte, Rechtsanwalt oder Blindenlehrer. Und dann hörte das ja alles schon ziemlich auf. Und ich weiß, dass ich sogar um mein Sozialpädagogikstudium habe kämpfen müssen, weil das Arbeitsamt der Meinung war, ich sollte doch lieber in einen geschützten Bereich gehen, in ein Berufsförderungswerk und da als Blinde unter Blinden Bürokauffrau lernen und mich dann dem Arbeitsmarkt stellen. Und ich habe gesagt, wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue, aber das tue ich nicht. Ich lasse mich nicht in so einer Einrichtung einsperren. Das hatte ich 13 Schuljahre hinter mir, mit 6 aus der Familie entwurzelt in so ein Blindeninternat. Und ich wollte endlich mal leben, und zwar da draußen in der normalen Welt. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einem blinden Sozialpädagogen im Gesundheitsamt. Und ich habe gesagt, sowas will ich machen. Ich will blinden und sehbehinderten Menschen oder Menschen mit Behinderung oder so helfen, genau diesen Schritt ins Leben zu machen, ihre Hilfsmittel zu kriegen, ihre Voraussetzungen, möglichst eigenständig leben zu können. Das hat mich angetrieben.
Ja, du hast das Wort blind jetzt schon ein paar Mal gesagt. Gehst du in der Gesellschaft oder in der bürokratischen Welt als blind?
Ja.
Okay. Wie ging dein beruflicher Weg weiter?
Ja, ich bin dann das war dann auch, das, ne, mich für die notwendigen Praktika zu bewerben, war auch ein Kunststück. Und letztendlich blieb es wieder in der Blindenszene hängen, wobei das eine sehr wertvolle Arbeit war. Ich habe dann 2 Jahre gearbeitet mit blinden, schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen. Eine sehr erfüllende Arbeit, wo ich auch sehr demütig geworden bin, weil ich immer schon im Studium gehadert habe, wieso hat es mich getroffen, wieso bin ich blind, wieso kann ich nicht meinen Praktikumsplatz frei wählen. Die anderen hatten alle Stellen zur Auswahl. Ich war froh, dass mich überhaupt einer nahm. Aber diese 2 Jahre mit diesen schwerstbehinderten Menschen, die nie eigenständig werden leben können, da bin ich doch sehr, sehr in mich gegangen und habe erstmal den Frieden mit meinem Leben gemacht, was einfach ganz wichtig ist.
Hast du dann weiter studiert oder?
Nee, ich bin dann 2 Jahre in eine ABM-Maßnahme gegangen, an eine Senatsstelle, wo es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ging auf politischer Ebene. Und dann bin ich in diese Stelle im Gesundheitsamt in Hamburg gekommen. Achso, in der beruflichen Rehabilitation war ich auch noch 2 Jahre. Was auch ganz gut ist, weil das viel macht für mich, für das Verständnis von, was passiert eigentlich, wenn man im Leben eine Behinderung erwirbt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Was macht das mit den Menschen? Was bedeutet das, damit erstmal den Frieden zu machen, unter Umständen manchmal voll aus dem Leben gerissen zu werden oder auch behindert werden auf Raten, ist auch keine schöne Option. Und das konnte ich da ganz gut lernen. Und ich konnte diese ganzen behördlichen Zusammenhänge in diesem Rehabilitationsbetrieb einfach begreifen. Welcher Träger ist wann zuständig? Was muss ich wo für welchen Antrag stellen? Was lasse ich auch besser? Und da hat sich bis heute eigentlich nicht viel dran geändert. Und dann bin ich eben in meine Berater- und Gutachterstelle im Gesundheitsamt in Hamburg gekommen. Also ich war 24 Jahre das Fräulein vom Amt sozusagen.
Das war eine Festanstellung?
Jo.
Vollzeit oder bist du in Teilzeit arbeiten gegangen?
Ich habe mit einer halben Stelle angefangen, habe dann irgendwann auf eine Dreiviertelstelle erhöhen können nach ziemlich kurzer Zeit. Und bin dann hinterher, als ich nebenberuflich angefangen habe zu gründen vor 6 Jahren, als die Umsätze einigermaßen trugen, wieder auf halbe Stelle gegangen.
Okay, so, du hast lange Jahre in einer Festanstellung gearbeitet. Ich sag mal, was ja eine relative berufliche Sicherheit hat, weil man bekommt jeden Monat sein Geld.
Ja.
Und jetzt hast du mir schon das richtige Stichwort gegeben. Du hast vor 6 Jahren angefangen, dich nebenberuflich selbstständig zu machen. Mhm. Warum?
Das geht zurück auf Entwicklungen von vor ungefähr, sagen wir mal, 10, 12 Jahren. Da fing das an, dass die Arbeit in dieser Beratungsstelle immer weniger wurde. Durch politische Irrungen und Wirrungen und Umstrukturierungen von oben wurde ich von der Gutachterin, die in Hamburg auf allen Hochzeiten tanzen durfte, degradiert zur Aktenschieberin und Hiwi-Formularausstellerin im Blinden- und Sehbehindertenkontext. Und das gipfelte irgendwann darin, dass ich zum Ende dieser Tätigkeit nur noch so 2 bis 3 Akten und einen Anruf pro Woche hatte, was natürlich im Hinblick auf die mentale Gesundheit keine gute Option ist.
Warte mal ganz kurz, lass mich ganz kurz unterbrechen. Was hast du als Gutachterin in der Zeit, wo das alles noch, ich sag mal, gut lief, getan? Und dann kommen wir zurück, wie du dann auf deinen Nebenberuf.
Was ich getan habe, war was sehr Wertvolles. Auf der einen Seite habe ich die blinden und sehbehinderten Menschen beraten, damit sie zu ihren Hilfsmitteln, zu ihren pädagogischen Hilfen, zu ihren Assistenzleistungen kommen, damit sie auch anderen Trägern, anderen Kontexten zugeführt wurden, um eben selbstständig zu leben. Und ich war in Doppelfunktion, was ich manchmal auch gebissen hat. Ich war auch Gutachterin für die Sozialhilfe. Das hieß, wenn jetzt zum Beispiel blinde Studenten diese Studienhilfe beantragten, dann reichten die Kostenvoranschläge ein für die Hilfsmittel, die sie brauchten. Und ich habe der Sozialhilfe gesagt, jawohl, das wird gebraucht. Nein, das ist drüber. Das ist ein Hilfsmittel, was gar nicht zu diesem Kontext passt, weil es gibt ja Menschen, die wollen so alles haben. Und ich habe auch viel, zum Beispiel auch Hausbesuche gemacht von Menschen, die gesagt haben, ich bin gerade blind geworden, ich komme überhaupt nicht klar. Zu denen bin ich nach Hause gefahren und habe denen erstmal vermittelt, du brauchst als Blinder nicht eine 24-Stunden-Pflege. Was du brauchst, ist als Blinder eine vernünftige Rehabilitation und ein gutes Umfeld und vernünftig Assistenzleistung und vor allen Dingen, und das predige ich immer wieder, Hilfsmittel, Hilfsmittel, Hilfsmittel.
Ja.
Und dann wird der Hilfeaufwand plötzlich verhältnismäßig gering. Blinde sind nicht die, die traurig zu Hause sitzen müssen, weil sie nicht sehen können. Und das ist etwas, was gesellschaftlich echt ein Problem ist. Und das wird den Leuten so suggeriert von ihrem Umfeld, dass viele an Depressionen leiden, obwohl sie es gar nicht müssten.
Da würde ich gerne nochmal zurückkommen. Aber ich wollte jetzt bloß zwischen, weil das mit Gutachter, aber hört sich ja auch sehr interessant an.
Ja, war es auch.
Und dann hast du gesagt, ich muss was anders machen.
Naja, ich bin sehr krank geworden aufgrund des Bore-outs. Ich habe gedacht, wenn ich nicht mehr viel Arbeit habe, dann muss ich durch Lautstärke, durch Kraft, durch Energieaufwand dafür sorgen, dass ich gesehen würde, darum kämpfen, dass ich vielleicht andere Aufgaben kriege, darum kämpfen, dass die Obrigen sehen, dass diese Blindenarbeit so wichtig ist. Und darüber habe ich 2017 meine Stimme verloren. Ich war 3 Monate völlig sprechunfähig. Da musste auch eine Stimmbandoperation gemacht werden. Ich war 4 Jahre in einer Atemsprech- und Stimmtherapie. Und dieser Stimmverlust trat ein 14 Tage, nachdem ich mich in meine erste Fernausbildung eingeschrieben habe, um beruflich was Neues anzufangen, nämlich in die zur Ernährungsberaterin.
Mhm. Vielleicht ganz kurz. Bore-out ist sozusagen quasi das Gegenteil von Burnout. Das heißt also, du bist gelangweilt in deiner Arbeit, du fühlst dich unterfordert. Mhm. Und das hat bei dir, finde ich interessant, das hat bei dir gemündet wirklich in eine körperliche Krankheit.
Ja, es hat bei mir, mental habe ich sehr, glaube ich, durch meine Behinderung sehr gut gelernt zu funktionieren. Und weil der Organismus sich keinen anderen Rat gewusst hat, und das habe ich jetzt auch noch ganz oft, dass ich mich mental ganz, ganz stark fühle und plötzlich kriege ich eine Augenentzündung, plötzlich kriege ich eine Hauterkrankung, plötzlich tut mir der Bauch weh und mental denke ich immer, ach, was soll denn das, das geht doch alles noch. Also ich bin da offensichtlich sehr, also mein Körper ist da sehr der Signalgeber, das habe ich bloß so auch nicht gewusst. Genau, und dann mitten in einer Dienstbesprechung war ich aufgefordert zu sprechen und es kam nichts mehr.
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Körper so aussetzt, ja?
Ich habe eine Freundin, der das auch passiert ist, da war das 2 Jahre vorher und ich habe gedacht, die spinnt doch. Die soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. So, und dann plötzlich hatte ich das auch und als dann nach 4 Wochen der HNO-Arzt sagte, wissen Sie was, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, Sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. Und hat mir nicht erklärt, was ist. Da habe ich gedacht, ich habe einen Kehlkopftumor und muss sterben. Ja. Und dann bin ich in dieses Krankenhaus und dann sagte der Professor, stand so hinter mir und sagte, Ich sehe das schon an Ihrer Körperhaltung. Sie haben eine Atemsprech- und Stimmstörung. Das können wir alles beheben. Wir operieren Sie und Sie müssen mir versprechen, heute in die Hand, dass Sie sich einen Therapeuten suchen und eine Therapie machen, dann wird alles wieder gut.
Hat funktioniert.
Ja, hat funktioniert. Und dass ich heute sogar mehrtägige Seminare gebe, das ist mehr als, also empfinde ich als mehr als ein Wunder, muss ich sagen. Und wo wir gestern gerade den Welttag der Stimme hatten, muss ich auch sagen, ein Hoch, vielleicht haben wir im VGSD auch welche, ein Hoch auf die Stimmtherapeuten, die die Menschen wieder das Sprechen lehren, weil das so wichtig ist.
Toll, gut. Du bist dann trotzdem, also nachdem du deine Therapie abgeschlossen hast, wieder sprechen konntest oder... Ja, doch.
Ich habe währenddessen immer weitergearbeitet, also weil ich musste ja auch Geld verdienen. Also, ne? Und ich habe aber, also in der Therapie war ein Ergebnis, dass wenn ich nichts ändere in meinem Leben, dann würde das wiederkommen. Und dann habe ich als erstes mal diesen Umzug gemacht nach Torstedt an den Rand der Lüneburger Heide in die Nähe von meinem Pferd. In die Ruhe und nah an die Natur. Und das war schon mal sehr, sehr hilfreich, weil das selbstständige Leben hier doch wesentlich entspannter ist als in der Großstadt.
Wie bist du auf die Idee gekommen, dich dann mit einem Thema in eine erstmal nebenberufliche Beginn einer Selbstständigkeit zu wagen? Wo kommt so ein Thema her? Warum hast du das gewählt?
Ich war am Rand einer Binge-Eating-Störung und dann bin ich zu einer Binge-Eating-Störung. Du isst und kannst nicht mehr aufhören, aber du erbrichst dich nicht, weil du Kotzen eklig findest. Das heißt, du wirst unweigerlich dick, du wirst unweigerlich zunehmen und dir wird es, also und du fängst an, mit schlechtem Gewissen zu essen und sowas. Ja. Und dann war ich bei einer Ernährungsberaterin, die hat dann mir das Übliche gesagt und hat gesagt, ja, dann müssen Sie erstmal immer hinten auf die Lebensmittelverpackung gucken, welche Zutaten da drin sind. Sie müssen auch jeden Tag frisch einkaufen gehen und selber kochen. Und Sie müssen auch, wenn Sie dann mal so sich mehr bewegen müssen, nicht, dann müssen Sie mal 3 Bushaltestellen eher aussteigen und so. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich bin blind, das heißt, ich kann nicht. Also heute vielleicht schon ein bisschen besser als damals, aber auch das ist immer noch schwierig. Ich kann nicht das Kleingedruckte auf einer Lebensmittelverpackung mir zu Gemüte führen. Mhm. Ich kann auch nicht jeden Tag einkaufen gehen und frisch kochen, weil alles, was Blinde tun, dauert 50% mindestens länger, als wenn es Sehende tun. Und ich kann auch nicht einfach 3 Bushaltestellen eher aussteigen und laufen, weil ich dann schlichtweg den Weg nicht weiß. So,
ja,
und dann hat diese Ernährungsberaterin gesagt, naja, wenn Sie das alles nicht können und nicht wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und dann habe ich gedacht, aha, jetzt hast du eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder du hast weiter diese Essanfälle und wirst fett und sitzt mit 60 im Rollstuhl zusätzlich zur Blindheit, oder du wirst jetzt selber Ernährungsberaterin und überlegst dir mal, ob du dich am eigenen Haar aus diesem Sumpf ziehen kannst.
Du hast dich für die zweite Variante entschieden.
Genau, und war total enttäuscht, weil das der gleiche Scheiß war mit guck auf die Packungsrückseite und beweg dich mehr und koch jeden Tag frisch. Ich habe gedacht, nee, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann bin ich auf den Bereich der Ernährungspsychologie gestoßen, die eben hinterfragt, warum hast du dir eigentlich so ein Essverhalten antrainiert? Was ist denn in deinem Leben passiert, dass sich das so triggert, dass du deinen Körper verletzen musst durch Essen? So, und das ist eben auch heute mein, also ich mache auch ein bisschen Ernährungslehre, weil es einfach dazugehört, aber das Hauptsächliche in meiner Tätigkeit ist, zumindest als eine Säule meiner Positionierung, die Ernährungspsychologie.
Das heißt, praktisch mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit hat es dann funktioniert, dass du irgendwann entschieden hast, ich mache mich jetzt hauptberuflich selbstständig.
Es hat noch nicht so richtig funktioniert, weil die Ernährungsberatung ist ein riesen Haifischbecken.
Aha.
Also das sagt meine Mentorin immer, das ist der rote Ozean, weil der ist voller Blut von denen, die sich gegenseitig beißen, kratzen, wegdrängeln und so weiter. Und dann habe ich zufällig im Fernsehen, im ersten Lockdown, etwas gesehen über den Beruf des Schlafberaters.
Warte, stopp.
Ja.
Wie siehst du Fernsehen?
Also ja, der Fernseher läuft halt und entweder gibt es eine Sendung, der man gut folgen kann, dann ist das völlig okay. Und es gibt jetzt immer mehr vermehrt auf dem zweiten Tonkanal auch Audiobeschreibungen, die zusätzlich ein bisschen erklären, was da, also da hört man dann so beim Tatort, ja, man sieht eigentlich nicht viel, aber eine Hand mit einem Messer kommt da hinterm Schrank hervor oder so. Also sowas wird dann zusätzlich beschrieben. Manchmal hat man das auch, wenn man den Fernseher falsch eingestellt hat. Und wenn einen dieses Gelaber nebenbei nervt, dann weiß man, es ist die Beschreibung für Blinde.
Okay. Gut. Entschuldigt, dass ich kurz eingehakt
habe. Alles gut, ja klar.
So, dann hast du was getan?
Ich habe diese Schlafberater-Sendung gesehen und weil ich zusätzlich zur Blindheit auch Asthmatikerin bin und auch eine Erkrankung des Schlaf-Wach-Rhythmus habe, also es gibt viele Baustellen, hatte dann meine Lungenfachärztin mich außer Dienst gestellt, als das mit Corona losging, weil sie gesagt hat, das kann ja wohl nicht sein, dass eine blinde Frau für einen Job, den sie eh scheiße findet, Gefahr läuft, in der U-Bahn mit Corona angesteckt zu werden und dann daran als lungenkranke Frau zu versterben. Und da hat sie mich kurzerhand außer Dienst gestellt. Das heißt, ich durfte nicht arbeiten und dann saß ich zu Hause. Ich durfte auch nicht zu meinem Pferd fahren, weil ich durfte ja nicht raus. Weil wenn ich außer Dienst gestellt bin, darf ich natürlich auch in meiner Freizeit kein Infektionsrisiko eingehen. Und da habe ich im Fernsehen diese Schlafberater-Sendung gesehen und gedacht, boah, wir haben Lockdown. Vielleicht gibt es ja einen Online-Ausbildungskurs zum Schlafberater. Und den gab es tatsächlich. Und da habe ich meine Ausbilderin kennengelernt, die heute noch meine Business-Mentorin ist, die Ulrike Jung. Und die sagte, was, Sie sind Ernährungsberaterin? Wie klasse ist das denn? Ach, und Sie sind blind? Ach, Blinde haben doch ganz oft diese Schlaf-Wach-Rhythmus-Erkrankung. Ich sage, ja, ich auch. So, sagt sie. Und jetzt, sagt sie, und wenn Sie keine Perspektive haben für eine freiberufliche Tätigkeit, sagt sie, dann weiß ich es auch nicht mehr. Sie bringen alles mit. Sie haben eigentlich auch schon eine Zielgruppe, sagt sie. Und das machen wir groß, wenn Sie es nur wollen. Und dann habe ich immer noch gedacht, ich weiß nicht so genau, also ich war inzwischen schon so weit, dass ich gesagt habe, ach, erstmal die 10 Stunden zur vollen Stelle, die kannst du bestimmt über die Freiberuflichkeit verdienen. Vielleicht gehst du irgendwann auf halbe Stelle, habe ich dann ja irgendwann auch gemacht, als die Umsätze mehr wurden. Und dann wurde tatsächlich die Arbeit in dieser Beratungsstelle immer weniger und man schaffte ein Aktenprogramm an, das nicht barrierefrei war. Das heißt, es war mit den Hilfsmitteln, die ich brauche, nicht bedienbar. Die haben das Programm praktisch nicht ausgelesen. Und es war 2018 ist das eingeführt worden und es war binnen 6 Jahren diesem großen Arbeitgeber nicht möglich, hier entsprechende Maßnahmen zu treffen, um mich wieder arbeitsfähig zu machen. Siehst du, das ist das, ne? Merkst, die Stimme geht schon wieder dicht. So, und dann hat letztes Jahr im Mai 24 meine Stimmbandärztin gesagt, wissen Sie was, ich sehe da schon wieder Schwellungen an den Stimmbändern. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich kann nicht noch einmal den Stimmverlust riskieren, wieder 4 Jahre Therapie. Das halte ich nicht aus. Dann mache ich mich jetzt selbstständig. Dann will ich mit dem ganzen belastenden Kram einfach nichts mehr zu tun haben. Wenn du so willst, vielleicht ist es eine Flucht, vielleicht ist es eine Rettung. Aber für mich hatte ich das Gefühl, es geht um Leib und Leben.
Also für mich hört sich nach beidem an.
Ja.
Also Flucht auf der einen Seite, aber Flucht nach vorne.
Ja.
So interpretiere ich das jetzt.
Das war auch, glaube ich, so, ja.
Wenn ich in dein LinkedIn-Profil gucke,
ja,
dann steht da Nina Schwöcke, besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Mhm. Da steht selbstständig chronobiologischer Coach. Mhm. Das musst du mir mal erklären. Und da steht auch selbstständige Autorin, Autor 2020.
Ja. Okay, das Wort Coach geht, ne? Da muss ich nicht so viel zu sagen. Chronobiologie.
Ja, was ist das? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Nee,
das ist was Großartiges, weil wir das alle in uns haben. Das ist das Tool für unsere mentale Gesundheit. Die Chronobiologie ist eine relativ junge Wissenschaft und ist die Lehre von den zeitlichen Abläufen in unserem Organismus. Und was ich mit den Menschen mache, die sagen, Ich habe schon alles versucht. Ich habe schon so viel Resilienzkurse gemacht und Ernährungsumstellung und alles. Und ich kann trotzdem nicht schlafen und ich fühle mich am Tag völlig durch und so. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann mich nicht konzentrieren und ich habe Stimmungsschwankungen. Dann sage ich so, guck mal, jetzt gucken wir uns mal die biologischen Rhythmen an und zwar deine persönlichen. Und dann gucken wir mal, wie ist denn dein Tag, dein Außentag? Was lebst du eigentlich für einen Außentag und wie passt der mit deinen Rhythmen zusammen? Und dann mache ich eigentlich, also eigentlich ist es ein Schlafcoaching, aber eigentlich mache ich ein Tagesstrukturcoaching, weil der Tag macht die Nacht und umgekehrt. Und wenn ich einen gut strukturierten Tag lebe, dann klappt es plötzlich auch mit dem guten und erholsamen Schlaf. Wenn man ansonsten gesund ist und nicht irgendeine Schlaferkrankung aufweist. Aber nicht zuletzt habe ich ja zum Beispiel auch mein chronobiologisches Business- und Gründercoaching, weil das nämlich genau an dem Punkt ist, gerade für Selbstständige und Gründende auch. Ne? Die klassischen Gründercoachings vermitteln das ja gar nicht, wie man mit der Belastung fertig wird, mit der Unsicherheit, dem Druck von außen, dem Druck, den man sich selber macht. Mhm. Und für Pausen habe ich doch keine Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Gründer das zu mir sagen. Ich sage, doch, das musst du und das hast du auch. Und wenn du plötzlich deinen Tag strukturierst, dann wunderst du dich, wie viel Tag am Ende noch über ist und wie viel Kraft auch.
Ja.
Und das ist meine Arbeit.
Bist du glücklich mit deiner Arbeit?
Total. Dafür brenne ich, weil ich selber eben eine Erkrankung des Schlaf-Wach-Rhythmus habe. Die geht auch nicht weg. Aber chronobiologisch leben im Takt meiner biologischen Rhythmen, das ist mein Leben. Und ich arbeite das, was ich lebe. Und ich glaube, dadurch ist es auch authentisch.
Also ich finde es interessant, weil ich habe diesen Begriff eben noch nicht gehört, chronobiologisch, aber du sagst, es ist halt wirklich eine wissenschaftliche Ausrichtung. Also es ist nicht irgendwas, was man sich ausdenkt, ich finde jetzt ein neues Wort für irgendwas, sondern es ist wirklich eine wissenschaftliche Richtung.
Das ist eine wissenschaftliche Richtung. Es gibt auch ganz viele Forschungen dazu. Also seit den 60er Jahren ist es eigentlich ganz groß, also angefangen hat so im letzten Jahrhundert mit Pflanzen, wo jemand Pflanzen, die sich tagsüber öffnen und nachts schließen, hat er in Schubladen gestellt und hat geguckt, ob sie sich dann trotzdem öffnen und schließen, obwohl sie gar nicht wissen, ob Tag oder Nacht ist. Und das tun sie tatsächlich. Und da fand man das eigentlich alles noch ziemlich lächerlich. Und die großen Pioniere der Chronobiologie, Tsulai und Aschoff, die haben ab Ende der 60er Jahre vom Max-Planck-Institut aus genau diese Forschung aufgegriffen und haben Menschen eingeladen in den Andechser Bunker, der kein Kriegsbunker ist, sondern der wirklich vom Max-Planck-Institut gebaut wurde. Und man hat da Menschen abgeschottet von der Außenwelt, damit sie nicht wissen, ob Tag oder Nacht ist, ob die Tagesschau schon gelaufen ist oder was auch immer. Und dann hat man die vermessen und dann hat man das alles dokumentiert und man hat festgestellt, dass wenn es keine Trigger von außen gibt, also keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang, keine Tageszeitung, die morgens um 6 kommt, keine Tagesschau, kein Arbeitsende, Arbeitsbeginn, dann fängt der Organismus an, einen persönlichen inneren Tag zu leben. Und der weicht mehr oder weniger stark ab vom äußeren Tag, der ja nur 24 Stunden dauert, wie wir wissen. Aber der 24-Stunden-Tag ist ja nur eine Größe, die geschaffen wurde, damit die Menschen überhaupt in irgendeiner Weise sich global auch verabreden können oder sowas.
Ja.
Die Uhrzeiten können ja auch ganz anders heißen oder könnten irgendwie, oder in jedem Land könnte eine andere Zeit sein im Prinzip. Unsere biologischen Rhythmen würde das kaum tangieren. Aber darum haben wir auch alle so ein Problem. Ich lache mich immer kaputt, wenn alle sagen, Herbst und Frühlings haben wir die Zeitumstellung. Es ist eigentlich keine Zeitumstellung, es ist eine Uhrenumstellung. Und zwar Umstellung der äußeren Uhren. Und wir haben deswegen so Probleme damit, weil unser Biorhythmus davon völlig unberührt bleibt. Der weiß das nicht, dass wir gerade die Zeiger vor oder zurück gedreht haben, aber er merkt, dass das irgendwie nicht mehr passt innen und außen. Und das merkt unser Organismus mit Schlafstörungen, mit Erschöpfung, mit irgendwelchen Sachen. Und die Kunst unseres Lebens ist eigentlich immer, dass wir innen und außen angleichen.
Hört sich so einfach an.
Ja, und das genau coache ich. Und das ist halt im Zeitalter von stressigem Berufsalltag. Ganzen Tag Handy gucken. Wir können abends sogar Licht anmachen. Also so sehr es auch so wenn man sich auch über die Erfindung der Glühbirne freuen kann, ist das eigentlich eine Geißel der Menschheit, weil wir dadurch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus torpedieren und zwar ohne Ende.
Mhm. Krass.
Ja.
Dann steht da weiter, also wie es dir heute geht und wie es auch weitergeht, da frage ich dich gleich. Dann steht ja eben auch in deinem Profil, dass du eine Autorin bist. Das heißt, du hast das, was du weißt, in ein Buch gepackt.
Also ich habe leider noch kein Chronobiologie-Buch geschrieben. Das ist bestimmt ein nächstes großes Ziel, wenn das Unternehmen sicher läuft, tragfähig ist und ich vor allem keinen Trouble mehr habe mit dem Arbeitsamt. Aber ich habe ein Buch geschrieben zum intuitiven Essen und da habe ich auch schon einen Teil meiner chronobiologischen Kenntnisse mit eingebunden, nämlich die biorhythmische Ernährung. Also was hat denn unser guter Schlaf oder unsere Tagesaktivität damit zu tun, wie wir uns ernähren? Und das ist auch hochspannend. Da hatte ich jetzt auch einen Fachartikel in einer Broschüre, wo es um Sekundenschlaf eigentlich geht. Aber auch da, also die schlaferkrankten Menschen haben schon den Wert dieser Erkenntnisse auch gesehen und sind da auch schon kräftig dabei, damit einzusteigen.
Was treibt dich an, Nina?
Naja, also ich sag mal so, ich habe mich mal beworben. Also als ich merkte, mir gefällt es im Gesundheitsamt nicht mehr, da habe ich angefangen, mich zu bewerben. Zum Beispiel ins betriebliche Gesundheitsmanagement, ne, und in die betriebliche Sozialarbeit. Und da wurde mir von Unternehmen gesagt, obwohl ich als Sozialpädagogin 20 Jahre Berufserfahrung hatte, sie haben ja nur Behinderte gemacht. Wie glauben sie denn, dass sie das, was wir hier brauchen, Sucht, Seniorenarbeit, wie sie das alles machen wollen? Ich meine, Behindertenarbeit, das betrifft das alles. Da ist Sucht drin. Es gibt alte Behinderte, es gibt kleine Behinderte, es gibt junge, es gibt mittelalte. Also eigentlich, also und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Mir ist es viel zu blöd, mich mit meiner Berufserfahrung zu bewerben und mich derart abkanzeln lassen zu müssen, dass ich nur Behinderte kann. Und da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, dann mache ich mich eben selbstständig. Und ich will nie wieder in ein Angestelltenverhältnis zurück aufgrund der Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Plötzlich tauchen da Barrieren auf, die ich nicht zu verschulden und auch nicht zu verantworten habe. Und das war eine so schlimme Zeit, praktisch jahrelang nicht korrekt arbeiten zu können, einfach nur aufgrund eines digitalen Programms, was gegen geltendes Recht angeschafft wurde, wissentlich, dass die Menschen mit Behinderung damit nicht werden arbeiten können. Da hat der öffentliche Dienst tatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen. So, und diesen Sachen will ich mich gar nicht mehr aussetzen. Okay. Wenn heute was nicht funktioniert in meinem eigenen Betrieb, dann ist es meine Verantwortung und ich kann dagegen was tun oder ich kann es hinnehmen. Aber es ist mein freier Wille.
Ja, du arbeitest jetzt mit Menschen jeglicher Couleur, behindert, nicht behindert, jung, alt, was auch immer. Punkt 1. Punkt 2. Wie begegnen dir Menschen, die jetzt vielleicht auf deine Webseite kommen oder mit dir ein Gespräch führen, wenn sie feststellen, dass du dass du sozusagen eingeschränkt bist?
Ja, also es ist natürlich so, die Menschen, die, also im Moment kommen hauptsächlich Menschen zu mir, die auch eine Behinderung haben. Das liegt einfach an meiner Vernetzung. 30 Jahre Behindertenarbeit gehen ja nicht spurlos so an einem vorbei. Man hat dann auch einen Bekanntheitsgrad. Die Menschen, die ohne Behinderung kommen, sind noch nicht so zahlreich, weil einfach der Markt der Möglichkeiten relativ groß ist, obwohl mit meiner Positionierung es wenig gibt, aber dieser Bereich der Chronobiologie ist einfach auch noch nicht so bekannt. Wenn ich versuche, Kooperationen zu knüpfen, habe ich ganz oft dieses Problem, dass dann, wenn es drauf kommt, dass ich nicht sehen kann, die Leute sagen, wir haben ja keine blinden Kunden. Dabei steht nirgendwo auf meiner Homepage nicht und auch nicht in meinem LinkedIn-Profil, dass mein Unternehmen ein Behindertenunternehmen ist. Die Tatsache, dass ich selber eine Behinderung habe, sagt überhaupt nichts darüber aus, an wen sich das denn richtet. Und außerdem, mal ganz ehrlich, der gute und erholsame Schlaf und eine gesundheitsfördernde Ernährung und ein guter Lebensstil, das sind die inklusivsten Themen der Welt.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Du hast mich jetzt gerade noch auf der Frage gebracht, die ich gar nicht im Schirm habe. Du sagst, weder auf meiner Webseite noch auf meinem LinkedIn-Profil steht es, dass ich also das und das tue oder so. Jetzt stelle ich mir das natürlich als Sehender echt schwierig vor. Wie baue ich eine Webseite, wenn ich nicht richtig sehen kann? Wie baue ich ein LinkedIn-Profil, wenn ich eigentlich die Ergebnisse nicht richtig sehen kann? So, dass ich so ein bisschen naiv frage.
Nö, also man lernt ja als Gründer und Selbstständiger schon ganz früh, dass man Dinge outsourcen muss, die man nicht kann, einfach weil es sonst auch zu viel Energie bindet. Und die Erstellung der Website zum Beispiel, das war etwas, das war mir sofort klar, dass ich das nicht alleine kann. Darum habe ich das outgesourced. An einen Menschen, der tatsächlich mir in der Nebenberuflichkeit auch jahrelang zu sehr, sehr günstigem Preis die Seite betreut hat. Und als es jetzt mehr wurde und auch Gott sei Dank die Umsätze mehr, jetzt freue ich mich, dass ich den Mann auch bezahlen kann. Das LinkedIn-Profil ist entstanden erstmal mit Hilfe meiner Business-Mentorin und tatsächlich jetzt als Unternehmer mit Behinderung und auch im Angestelltenverhältnis bekommt man Arbeitsassistenz. Und die Arbeitsassistenten, die füllen genau das aus, was man als blinder Mensch nicht selber machen kann. Also zum Beispiel jetzt ein Foto in das LinkedIn-Profil zu platzieren oder überhaupt mal auszuwählen, ob das Foto eigentlich gut aussieht, ob man ein gutes Bild gewählt hat, zum Beispiel. Aber man muss auch sagen, und das war für mich so ein bisschen, ich denke mir immer, so kamen sich Schüler vor, die früher Latein gelernt haben. Meine LinkedIn-Posts mache ich selbst. Und überhaupt mal diese Notwendigkeit zu verstehen, warum wollen sehende Menschen eigentlich Bilder? Und ich habe jetzt letztens was gepostet, irgendwie zum Thema Licht als Medizin. Und da habe ich mir überlegt, was nehme ich denn da jetzt für ein Bild? Und dann hatte ich so ein Stiefmütterchen-Beet und alle haben gesagt, oh, ist das schön, so frühlingshaft. Und ich habe gesagt, aha, ich habe es also verstanden. Und das ist für mich unglaublich spannend. Das ist eine Welt, in der ich ja gar nicht zu Hause bin, aber ich finde das richtig, richtig klasse. Und ich weise dann auch manchmal, gerade so für meine Homepage, meinen Webmaster an, ich so, such doch mal ein Bild dazu, könnte vielleicht das und das drauf sein. So.
Kannst du dir Farben vorstellen in der Fantasie?
Nein. Also du kannst ja auch jemandem, der nichts hört, kannst du ja auch nicht erklären, was laut ist. Also ja. Der fasst zwar an eine Stereobox, wenn du die Musik laut aufdrehst und spürt die Schwingung, aber er weiß nicht, was laut deswegen bedeutet. Er sagt, ich spüre die Schwingung an der Membran. Aber das ist ein haptisches Gefühl. Und genauso kann man eben auch nicht erklären, was ist eigentlich ein Sehreiz, wenn der nicht ankommt. Ne? Du kannst natürlich auswendig lernen, dass Gras grün ist und Erdbeeren rot oder Kirschen auch. Wobei es an der Stelle schon mal schwierig wird, weil die Rottöne ja unterschiedlich sind. So, aber und für mich war ganz, ganz wichtig, weil ich sehr, sehr pingelig bin, auch mit meiner Business-Klamotte, welche Farben passen eigentlich zusammen? Das war richtig hart. Das war wie Vokabeln lernen. Und das ist einfach erlerntes Wissen, was ich abspulen muss, um eben nicht völlig fehl am Platz und under- oder overdressed rumzulaufen. Auch, was ist eigentlich der Style? Also, wenn du das nicht verbalisiert bekommst, hast du ein Problem. Und darum, ich höre das doch oft, also viele Blinde sind so schlecht angezogen. Und ich sage ganz ehrlich, liebe Leute, das kommt aus dem Umfeld, weil die Familie es entweder nicht interessiert oder sie es auch nicht beherrscht. Und weil alle anderen zu feige sind, einmal wertschätzend zu sagen, weißt du was? Zu einer Hochzeit geht man nicht in der Jeans und im Sweatshirt. Das tut man schlicht nicht. Das muss man als blinder Mensch erklärt kriegen. Und ich ganz oft rufe ich meine Business-Methoden an und sage, passen Sie mal auf, ich bin zu dem mit dem Event geladen, was ziehe ich denn da an? Jetzt ist sie auch eine Frau, das macht es natürlich und auch eine, die sehr viel Wert auch darauf legt. Aber das ist wichtig.
Verstehe ich. Ich will einen Blick nach vorne richten. Du hast gesagt, du hast so Arbeitsassistenten, also Menschen, die dir helfen. Wo geht denn die Entwicklung? Werden das mal zukünftig aus deiner Sicht KI-gesteuerte Programme, Bots, was auch immer sein? Oder gehst du davon aus, dass du immer mit Menschen arbeiten wirst?
Das hätten die Behörden ja gerne, dass das durch KI geht. Die glauben ja manchmal auch, wenn du einen Computer hast mit einer Sprachausgabe und einem Blindenschrift-Display, brauchst du keine Assistenz mehr. Aber genau das, die KI kann ja nicht sagen, oh, ist das ein schönes Bild. Oder kann sagen, weißt du was, da siehst du so scheiße drauf aus, du hast so blöde geguckt, nimm das mal lieber nicht. Oder auch, also Arbeitsassistenz. Wenn wir zum Beispiel zur Messe fahren, dann geht es ja darum, Kommunikationsassistenz. Die Leute kommen an einen Stand und gerade auf Messen, wo viele Sehende sind, merkt man das. Ich kann ja niemanden so richtig gezielt anschauen. Und dann laufen die Leute oft an meinem Stand vorbei und sprechen mich gar nicht an, weil sie denken, mit der ist irgendwas komisch.
Aber dann hast du einen Menschen an deiner Seite, der das für dich übernimmt.
Genau, die Assistenten stehen dann mit am Stand und ich habe zum Beispiel einen, der das ganz süß macht, gerade wenn wir eine Endkundenmesse haben, dann haben wir ein Herz mit aus Zirbenholz und wenn da so Frauen kommen, dann geht der hin und sagt, Sie gucken so auf unser Roll-Up, gucken Sie mal, ich schenke Ihnen mein Herz. Ne? So, und schwupp bist du im Kontakt, schwupp ist ein Gespräch da, aber du brauchst manchmal diesen Dolmetscher, weil die Leute oft nicht wissen, wenn du sie nicht anguckst, wissen sie nicht, da denken die, pennt die, ist die nicht interessiert. So, anstatt mal zu überlegen, ah, vielleicht ist mit der irgendwas, ich spreche mal einfach. Ne? Und genau, sowas machen die zum Beispiel. Natürlich auch Standauf- und Abbau. Natürlich auch für mich, wenn ich an andere Stände gehe, zu sagen, so, das ist jetzt der und der Stand. Da ist her, ich guck mal aufs Namensschild. Ne? So, das sind alles diese Sachen. Aber wir waren jetzt letztes Jahr auf dem großen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. 9 Säle, in jedem Saal fanden andere Veranstaltungen statt. Da brauchst du jemanden, das kann keine KI, du brauchst jemanden, der dich im Kongress unterstützt, der dich führt, der sagt, da ist die und die Veranstaltung, da läuft das und das. Oh, Herr Professor, so wie noch, ist jetzt gerade 50 Zentimeter von uns entfernt und isst gerade ein Brötchen, willst du den ansprechen? So.
Ja, verstehe ich.
Verpflegung, Klobesuch. Also, solange wir nicht komplette Barrierefreiheit haben, wo alles beschriftet ist und so weiter, und das werden wir nie kriegen, solange wird auch Assistenz benötigt. Ganz, ganz klar. Das wird nie durch KI. Also vielleicht, viele Dinge werden schon leichter. Also ich mache ja meine LinkedIn-Post selber und so. Das geht alles mit Hilfsmitteln. Und ehrlich mal, wenn in einem einfachen Post ein Foto nicht so richtig sitzt, ist mir das auch wump.
Aber Hilfsmittel heißt, du hast ein Mikro, du gehst in LinkedIn, dann sagt dir, jetzt bist du Beitrag erstellen, dann gibst du deinen Text ein und schickst den los.
Genau, Lautsprecher, ne? Und ich, ja. Also ich tippe auch über die Tastatur. In der Blindenschule war es früher Pflicht. Ich glaube, das ist heute auch immer noch so, dass man 10 Finger schreiben lernte, schon in der 5. Klasse. Weil das eine wichtige Kompetenz ist, um mit Sehenden zu kommunizieren. Also ich kann ja auch, habt ihr, glaube ich, auch gemailt, ne? Ich kann auch mailen, ich kann auch am Handy Nachrichten schreiben und das wird alles durch sprachliches Feedback und, wenn man entsprechende Displays anschließt, auch durch Feedback in Blindenschrift wiedergegeben. Es gibt auch Drucker für Blindenschrift, auch für den, sagen wir mal, Heimgebrauch. Also da geht schon ganz viel.
Wenn du schaust, wie das vor 20, 25, 30 Jahren war, hilft die Technik dir für ein besseres Leben?
Ja, absolut. Also ich hätte vor 30 Jahren, hätte ich jemand hier den ganzen Tag an meiner Seite gebraucht, der hier sitzt und Sachen macht, da wäre so vieles gar nicht möglich gewesen. Und heute, wir können heute mit dem Handy irgendwo hingehen, einen QR-Code abscannen, das macht das Handy ja automatisch, man muss es nur hinhalten. So, und plötzlich kannst du dir Informationen beschaffen, ne? Du kannst viele Sachen bedienen. Allerdings, es fehlt vielfach noch an der digitalen Barrierefreiheit. Das ist eine Frage der Programmierung. Und bevor jetzt alle wieder sagen, ich habe doch keine blinden Kunden, der 28.06.25 ist nicht mehr weit, dann tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft. Und dann habe ich ein Klagerecht. Wenn ich auf deine Homepage gehe und ich kann nicht teilhaben an deiner Leistung und der Zugangsprozess, ich kann mich bei dir nicht einloggen, dann kann ich dich verklagen. So einfach sieht das mal aus. Und es wird Zeit, dass auch die Gründer und Selbstständigen das verstehen, dass sie, selbst wenn sie einen Malkurs anbieten, es trotzdem barrierefrei sein muss, damit der blinde Mensch, der den Malkurs an seinen Lebenspartner verschenken will, einen barrierefreien Zugang hat. So einfach ist das.
Du machst mir gleich Angst. Ich hoffe, du verklagst mich nicht. Also ich weiß, dass ich habe meine Webseite neu mal lassen, die hat da irgendwie schon Wert drauf gelegt. Aber schlussendlich, und das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, ich habe keine Ahnung, was das wirklich bedeutet.
Ja.
Weil ich mir das nicht vorstellen kann. Und insofern sage ich gleich, hey, da ist ein Geschäftsfeld für Nina, biete Beratung an, ich kontrolliere mal deine Webseite über so einen Quick-Check, was kannst du ändern, was kannst du tun, um dem auch recht zu werden. Ich halte das für ein wichtiges Thema.
Genau, ich habe keine Programmiererkompetenz, aber ich mache das tatsächlich, das ist Teil 2 meiner Positionierung. Ich mache das hauptsächlich für Gesundheitsdienstleister. Aber wenn jetzt einer sagt, Mensch, komm, willst du, ich möchte gerne so eine Beratung mal, ich möchte vor allem auch mal erleben, und das ist für die Anbietenden immer sehr erhellend. Ich bin mal zu einem Anbieter einer digitalen Gesundheitsanwendung gefahren mit meinem Hilfsmittelfuhrpark und habe denen das gezeigt. Das war so vor 3-4 Jahren. Mittlerweile sind die schon besser geworden, aber die App ist immer noch nicht nutzbar tatsächlich. Aber da war überhaupt nichts zu sehen. Und die waren völlig geschockt, dass sie, und ganz ehrlich, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Grundgesetz, nicht Zugang zu haben zu einem digitalen Angebot, ist eine öffentliche Diskriminierung. Und wahrscheinlich wird ab dem 28.06.25 auch jeder Mensch mit Behinderung da Recht bekommen.
Herausfordernd. Also das ist ein Thema, das nehme ich jetzt mal VGSD intern auch nochmal mit, weil ich mir da vorstellen kann, dass das auch ein Thema ist, was man mal in die Fläche bringen kann.
Ja. Ich habe da auch einen tollen Kooperationspartner, die sind Barrierefreiheitsfachleute und gemeinsam mit denen habe ich zum Beispiel auch schon mal so Talks gemacht für Gesundheitsdienstleister, für andere Unternehmer. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir das für den VGSD auch machen.
Also das nehme ich mal unabhängig von unserem Talk jetzt oder von unserem
Podcast. Dass wir zu dritt da was machen. Also dann würde ich die hinzuziehen, weil die können die beherrschen die Programmiererseite und können es erklären. Und ich kann zeigen, was einfach passiert. Da haben wir uns einfach Beispiele rausgesucht, wo es ganz eklatant ist. Und diese Beispiele haben wir gezeigt. Nicht um Bashing zu betreiben, sondern wirklich zu zeigen, warum das so notwendig ist.
Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass du Menschen erklärst, warum ist das für mich wichtig, dass Dinge anders laufen, damit ich teilhaben kann.
Ja.
Und man nicht, ihr seid böse, ihr habt keine Ahnung, sondern es ist Unwissen. Und ich finde das erstmal überhaupt nicht schlimm, deshalb ist Aufklärung das Allerwichtigste.
Genau, also zu mir hat letztens genau von diesem Kooperationspartner, also das ist Gehirngerecht, die sind auch auf LinkedIn sehr aktiv, und die Mitarbeiterin von Gehirngerecht hat zu mir gesagt, weißt du, wir kooperieren so gerne mit dir, weil du nicht wütend bist.
Ja.
Du bist nicht wütend, weil die Leute das nicht haben, aber die meisten Behinderten sind das. Ne? Also ich will nicht wütend sein, sondern ich weiß es selbst, es gibt viele Menschen, die haben in ihrem Leben noch nie Kontakt zu einem Menschen mit Behinderung gehabt, weil wenn man schon sich allein die Bevölkerungsverteilung anguckt, ungefähr 10% der Menschen hierzulande haben eine Behinderung und die 90% anderen nicht. Und dann ist es ja schon relativ unwahrscheinlich, in einen intensiven Kontakt zu kommen, der auch Input bietet. Und darum ist es nicht gut, wütend zu sein. Man muss sagen, okay, ich muss mich aufmachen und muss es erklären.
Also ich spüre eine tolle Energie in dir, das finde ich wirklich toll und du wirkst auf mich überhaupt nicht wie jemand, der jetzt so in so einer Opferhaltung ist oder der sagt, alles ist scheiße und, sondern du guckst nach vorne, das freut mich. Und das bringt mich eigentlich zu meiner letzten Frage heute, wo geht denn deine Reise hin? Wie soll es weitergehen? Was planst du?
Ich plane mein Unternehmen groß zu machen, wenn ich endlich den Trouble mit dem Arbeitsamt hinter mir habe und die Gründung vollzogen ist, dann will ich das richtig groß machen. Wir haben jetzt mal eine Prognose gestellt bis auf 100.000 Umsatz in den nächsten 5 Jahren. Ich will gerne in die betriebliche Gesundheitsförderung und da ich nicht Krankenkassen gefördert sein kann, weil der Schlaf und vor allem die Chronobiologie im Krankenkassenleitfaden und im Rehabilitationsleitfaden überhaupt noch nicht angekommen sind, bin ich darauf angewiesen, dass Unternehmende die Option ziehen, die es ja auch gibt, pro Mitarbeiter so und so viel Geld für Gesundheitsförderung in die Hand zu nehmen. Und darüber würde ich halt gern in Betriebe gehen und würde genau meinen Ansatz für die körperliche und mentale Gesundheit über Schlaf und Biorhythmus einfach in die Betriebe tragen. Weil Endkundencoaching ist schön, aber im Betrieb und aus dem ich liebe es, Seminare zu geben. Ich habe ja auch inklusiv als erste und bislang einzige Blinde im HKBIS in der Handelskammer Hamburg, in der IHK Hamburg, meinen Train the Trainer gemacht, 2019, weil ich so wütend war, dass mein Arbeitgeber mir keinen Bildungsurlaub einräumen wollte, weil sie immer was dagegen hatten, gegen die Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Und da bin ich eigentlich nur vor lauter Wut mal 10 Tage in Bildungsurlaub gegangen, habe diesen Train the Trainer gemacht. Und nur kurz als Anekdote, ich habe da angerufen beim Bildungszentrum der IHK und die haben gesagt, Blinde hatten wir noch nicht. Ich frage die Dozenten, ob die sich das zutrauen. Und dann war ich irgendwann schon, war meine Wut schon wieder verflogen. Ich wollte den Lehrgang schon gar nicht mehr machen, weil er auch viel Geld gekostet hat. Dann riefen die an und sagten, unsere Dozenten haben gesagt, sie machen das. Und dann habe ich gedacht, verdammte Scheiße, jetzt kann ich ja nicht sagen, ich will nicht mehr.
Ja.
Aber das war super, dass ich den gemacht habe, weil ich habe gemerkt, ich mag Seminare geben, ich mag Gruppen, ich mag das, vorne zu stehen. Ich halte auch gerne Vorträge vorne am Speakerpult. Ich bin da eine absolute Rampensau und ich habe den Lehrgang echt deswegen gemacht, weil ich mich gefragt habe, kann ich als blinde Trainerin eigentlich, weil ich kann ja nicht da am Flipchart rumkaspern und tolle Sachen anmalen und so. Ich kann natürlich eine PowerPoint zeigen, die wir vorher erarbeitet haben, aber was ist mit der Dynamik im Lehrgang? Und das wollte ich ausprobieren in dem Lehrgang, ob meine Mittel, die ich zur Verfügung habe, ob die funktionieren. Und ich habe die Prüfung mit sehr gut bestanden, die wir da ablegen mussten. Und die Leute im Kurs haben alle gesagt, das war einfach großes Kino. Ich lasse nämlich meine sehenden Teilnehmenden Kärtchen schreiben und lasse sie die Karten selber anheften. Da schreiben die mal selber und legen mal ihr Handy weg. Da stehen die mal auf und werden mal munter. Der Kreislauf kommt in Gang. Dann lasse ich sie, da müssen sie auch noch sprechen, nämlich vorlesen, was sie auf die Karte geschrieben haben, damit, weil ich das ja nicht lesen kann. Und schwupp hast du Dynamik im Lehrgang. Ja. So, und das war auch eine wichtige Erfahrung, ne? Und auch eben inklusiv so einen Lehrgang nochmal zu stemmen. Ich wollte es einfach nach dem Studium nochmal wissen.
Toll. Nina, ich sage erstmal ganz herzlich Dank für deine Offenheit.
Sehr gerne.
Die sind überhaupt nicht darauf abstellen, hey, ich bin behindert und du musst mit mir anders umgehen, sondern ich sehe dich ja, die anderen sehen dich jetzt leider nicht, ne? Du siehst mich ja auch nicht, aber ich spreche mit einer erwachsenen Frau, die ganz stark in ihrer Berufung steht, in ihrem Beruf und Lust hat, die Welt zu verändern, so interpretiere ich das.
Ja, habe ich, und ich will auch gesehen werden, ich will auch im VGSD gesehen werden, ich gehe ja auch in die, ja. Ich gehe in die Coaching-Gruppe, ich gehe in die Hamburger Regionalgruppe, ich würde auch andere Sachen machen, also ich will da unbedingt auch, weil, also wir sind, Menschen mit Behinderung sind in der Gründer- und selbstständigen Szene noch Aliens, keiner weiß so richtig, was er mit uns machen soll.
Deshalb finde ich es wichtig zu zeigen, dass es eben überhaupt, dass es in Anführungsstrichen ein ganz normales berufliches Selbstständigenleben gibt.
Ja.
Mit all den Herausforderungen, ohne Frage. Ja. Toll. Nina, ich sag danke. Wir verlinken alle wichtigen Sachen von dir in den Shownotes. Ich lade euch als Zuhörende, Zuschauer, die im Podcast folgen, schaut euch das mal an. Stellt Fragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jemanden zu kennen, den man auch mal fragen kann zu den Themen, weil es immer auch Berührungsbarrieren gibt und wir uns Dinge nicht trauen. Und das finde ich ganz toll, dass du da so offen bist und mir auch, ich will nicht sagen Rede und Antwort, das stimmt ja nicht, aber dass du da offen mit umgehst und eben auch Mut machst, mit Menschen, die eben in Anführungsstrichen nicht normal sind, auch zu arbeiten und vielleicht sogar noch viel bessere Ergebnisse zu bekommen. Ja?
Ja.
Dafür ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Gut, dann beende ich den Podcast hier, wünsche euch allen alles Gute, freue mich auf die nächste Folge und sage nochmal ganz herzlich vielen Dank, Nina.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.